weil jetzt geht es erst richtig los. Das Jahr 2026 wird das Jahr der KI in unserer Kanzlei. Wir gehen komplett in die Automatisierung. Also die Stellenbeschreibung für den Steuerfachangestellte oder den Steuerfachangestellten wird sich komplett verändern. 66% aller Steuerkanzleien haben maximal 5 digitale Mandate. Das andere ist ein Auslaufmodell.
Willkommen bei der nächsten Episode vom Steuertech-Podcast. Heute mit Sebastian Schweiger, hat vor 7 Jahren seine eigene Kanzlei gegründet und sind für mich die absolute digitalen Vorreiter. Ich freue mich total, dass wir heute die Zeit finden zu sprechen.
Hi Tobi, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich besonders aufs Gespräch, weil die einfach alle Tools, die es aktuell im Steuerberatungsuniversum gibt, testen. Und wir gehen da auch ein bisschen drauf ein, wie bringt man eigentlich Tools in die Organisation, wie verändert sich das digitale Onboarding für Mandanten und wie ändert sich auch die Beschreibung der Steuerfachangestellten oder Mitarbeiter, die in einer digitalen Kanzlei arbeiten?
Genau, ich bin, wie gesagt, Sebastian Schweiger, Steuerberater und Partner der Kanzlei Schweiger und Steinhöfer in Kreiling und in München. Wir haben 2 Standorte und ich glaube, was uns oder mich als Steuerberater vielleicht ein bisschen besonders macht, ist, dass ich damals vor ungefähr 7 Jahren mich entschieden habe, eine Partnerstelle in einer kleinen bis mittelständischen Kanzlei auszuschlagen. Aus Gründen der nicht vorhandenen Digitalisierungsstruktur und der Prozesse, und die auch auf absehbarer Zeit sich da auch nicht so leicht verändert hätten, habe ich einfach entschieden, dass ich einen eigenen Laptop kaufe, habe dann die DATEV beauftragt und angerufen und ein paar Wochen später saßen die dann bei mir noch in meinem Wohnzimmer. Ich habe DATEV installiert bekommen und habe dann eigentlich von zu Hause aus meine Steuerberaterkarriere begründet. Und ja, das war, glaube ich, auch rückblickend jetzt, glaube ich, für mich die richtige Entscheidung. Man trägt jetzt auch einfach diese Früchte aus, die man da eigentlich auch gesät hat. Ja? Weil ich glaube, damals schon zu erkennen, dass eine Kanzlei nur komplett digital aufgestellt in die richtige Richtung sich entwickeln kann.
Ja, erzähl mal, ihr seid ja super erfolgreich. Ihr habt jetzt in München Mitte, Maximilianstraße, glaube ich, eine neue Kanzlei, eine Zweigstelle aufgemacht. Ist das euer neuer Kollaborationshub? Wenn man jetzt denkt, Remote Work, warum macht ihr ein zweites Standbein dort auf? Erzähl mal ein bisschen über das Wachstum und genau eure neuen Pläne.
Ja, schöner Begriff von diesem Hub, der gefällt mir ganz gut. Könnte man wirklich auch so bezeichnen. Die Idee war nicht, für uns einen zweiten Standort ins Leben zu rufen, sondern es war eigentlich die Möglichkeit, in einer sehr, sehr zentralen Umgebung einen Ort zu schaffen, in dem man wirklich hochinnovativ zusammenarbeiten kann mit unseren Mitarbeitern. Also da stehen wirklich auch Schreibtische mit riesigen Bildschirmen, mit 4 Bildschirmen teilweise, praktisch keine Regale mehr, keine Schränke mehr, dass es auch ja kein Blatt Papier mehr in unsere Kanzlei reinschafft, sondern wirklich ausschließlich digital, weil so arbeiten wir auch mit unseren Mandanten zusammen und soll auch genutzt werden, um einfach bestimmte Tätigkeiten in dieser Kanzlei in einer etwas ruhigeren Umgebung eigentlich auch durchzuführen. Das sind unsere Pilotierungen, unsere Neugier-Tools vor DATEV zu etablieren, die wir in einem kleinen Team einfach auch ausprobieren wollen und auch dann, sag ich mal, für die ganze Kanzlei ausrollen zu können, ist für uns da eine tolle Möglichkeit eben entstanden, da Räumlichkeiten in einer sehr, sehr zentralen Lage einfach zu bekommen. Und da haben wir einfach zugeschlagen, weil wir einfach wissen, dass unsere Mitarbeiter auch echt gerne in die Kanzlei kommen. Also trotz der Remote-Kultur, die wir ja schon auch von vielen Bereichen kennen, hat sich das damals bei uns ja auch schon in dieser schwierigen Corona-Zeit herausgestellt, dass dann doch eigentlich die Mitarbeiter, sobald sie konnten, wieder zu uns in die Kanzlei gekommen sind. Und deswegen sind wir eigentlich gar nicht so davon überzeugt, dass unsere Leute alle ausschließlich im Homeoffice arbeiten wollen, sondern sie lieben eigentlich den Austausch, sie lieben eigentlich die direkte Zusammenarbeit in unserer Kanzlei. Jeder kann so 2 bis 3 Mal die Woche maximal schon in seine eigene 4 Wände gehen, um da einfach im Homeoffice zu arbeiten. Aber wir schätzen das, dass unsere Leute selber in der Kanzlei arbeiten wollen.
Ja, spannend. Und jetzt sag mal, Erfolgsfahrt. Ihr seid natürlich fachlich wirklich gut, aber denkst du, diese Digitalisierung, die ihr aufgebaut habt, dass das alles nochmal ein bisschen verschnellert, weil ihr ja seid stark wachsen, ihr findet gute Mitarbeiter. Was so da die Kernthese, warum das so gut funktioniert?
Ich glaube, es funktioniert deshalb so gut, weil es irgendwann vor so 5 Jahren, 4, 5 Jahren eigentlich schon klar war, wo das hingeht und diese hybriden Modelle, also dass man ein bisschen analoge Buchhaltungen, eine bisschen analoge Mandatenstruktur hat, aber parallel schon, sag ich mal, die hochinnovativen digitalen Mandate hat sich damals schon vor 4, 5 Jahren herausgebildet. Das kann nur bei der digitalen Struktur sein. Das andere ist ein Auslaufmodell. Wir haben keine Leute mehr gefunden, die da klassisch noch mit Gebuchstempel die Belege durchbuchen wollten. Wir haben junge, dynamische Mitarbeiter, die hochmotiviert waren, eigentlich nur noch für Fälle überzeugen können, die komplett digital schon waren. Und da haben wir eigentlich unseren USP schon gehabt, dass wir sagen, hey, wir haben extrem spannende Mandate. Die kamen damals schon so bis aus dem E-Commerce-Bereich. Viele Influencer. Also ein total spannendes Geschäftsfeld eigentlich hat sich dann aus der Digitalisierung herauskristallisiert, weil viele Mandanten eigentlich deutschlandweit dann schon bei uns angeklopft haben. Hey, jetzt hat endlich mal eine Steuerkanzlei, die E-Commerce versteht, die Influencer-Betätigung erkennt. Wie kann man das abbilden mit digitalen Strukturen? Da muss man besonders viel dokumentieren. Und wenn es nicht digital funktioniert und diese Unternehmer nicht abgeholt werden, dass man das digital einfach von denen übernehmen kann, da geht es auch viel um Schnittstellenverständnisse. Also wo können wir unsere Steuerkanzlei mit einer Schnittstelle andocken, damit die Daten am Ende perfekt bei uns in Dativ landen. Und dieses Verständnis haben wir einfach die letzten Jahre aufgebaut und ist inzwischen bis heute das Zünglein an der Waage, wenn es um Mandatsanbahnungen geht, die dann sagen, hey, wir entscheiden uns für SSP, weil die haben das vollumfänglich verstanden, wie wir eigentlich in der heutigen Zeit zusammenarbeiten wollen.
Ja, okay, spannend. Und jetzt sag ich mal, wir haben ja auch oft PE-Firmen, die aktuell auf dem Markt sind. Da ist natürlich eine Kanzlei wie ihr, Digital Forward, 40, 50, 60 Mitarbeiter, ein perfektes Target, will ich mal sagen. Ich bin mir sicher, ihr habt ein paar Anfragen bekommen. Wie seid ihr damit umgegangen? Warum habt ihr nicht verkauft?
Genau, wir haben, glaube ich, zwei konkrete Anfragen bekommen und haben noch in der dritten Einheit gesprochen. Ja, das war eine aufregende Zeit. Das war, glaube ich, so ziemlich genau so Januar vor einem Jahr, Januar, Februar vor einem Jahr, wo die erste große Meldung kam, dass eine PE-finanzierte Einheit Steuerkanzleien kaufen möchte. Mit denen hatten wir damals auch gesprochen. Und ja, man muss schon gestehen, wenn man dann so eine kleine Einheit ist mit 20, 25 Mitarbeitern, zwei Partnern, Inhaber geführt, schon ins Grübeln gerät, ist es jetzt eine Links- oder Rechtsentscheidung, wenn man sich jetzt einer großen Einheit nicht anschließt, die unheimlich viel Geld im Rücken hat, die präsentieren Lösungen, die sie selber entwickeln können, die vielleicht da auch deutlich schneller geht und deutlich besser auch sind, als wenn wir uns auf die Daten verlassen, haben wir schon mit uns gerungen. Da hatten mein Partner und ich dann teilweise auch ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber waren uns dann doch am Ende einig und zu sagen, hey, jetzt sind wir auf so einem guten Weg. Wir haben das über Jahre aufgebaut, dass wir eigentlich auch schon automatisieren können, weil wir davor unsere Hausaufgaben gemacht haben, eine digitale Struktur und ein digitales Setup in unserer Kanzlei zu schaffen. Und jetzt würden wir, sagen wir mal, das aus der Hand geben und uns was anschließen, was wir nicht mehr selber entscheiden können. Das kam am Ende dann für uns eigentlich nicht in Frage. Und jetzt ein Jahr später, wenn man zurückblickt, die PEs haben ja auch, ja klar, einige Kanzleien eingesammelt, aber man hört natürlich auch über unser Netzwerk, dass das alles nicht so leicht ist und dass ich, glaube ich, heute da sitze und sage, das war die absolut richtige Entscheidung, auf jeden Fall nicht sich diesen, ja, oder zu verkaufen oder anzuschließen, weil jetzt geht es erst richtig los. Das Jahr 2026 wird das Jahr der KI in unserer Kanzlei. Es ist nicht mehr nur irgendwie, wir probieren mal ein bisschen aus, wir verbessern ein paar Schriftsätze, sondern wir gehen komplett in die Automatisierung, was auf der Mandantenebene natürlich ein riesen Gamechanger ist, aber auch intern von unserer Prozesssteuerung und unserer Auswertungsmöglichkeit. Wo kann man Mandanten schneller abholen? Da sind Gewinnsprünge da, da geht der Gewinn runter. Man muss den Mandanten einfach abholen, mit ihm sprechen, ihm mehr Echtzeitberatung anbieten, dass man sofort einfach Rückmeldung geben kann. Schau mal her, deine Zahlen verschlechtern sich. Sie verschlechtern sich, warum? Und das schätzen jetzt schon Mandanten, dass man da so proaktiv einfach auf sie zugehen kann, was sie schon fast gar nicht mehr gewohnt sind auf den anderen Kollegen. Weil am Ende sind sie sich alle einig, die Mandanten. Ich bekomme keine Beratung. Ja. Und die Beratung ist einfach in einer, sag ich mal, Durchschnittskanzlei auch schwer zu erbringen, weil einfach der Fristendruck, die täglichen To-Dos, die so ineffizient sind, das einfach gar nicht möglich machen.
Ja, cool, spannend. Und trotzdem schafft es ja immer wieder neue Tools zu testen, ne? Wenn ich euch am Markt sehe, wenn wir mal Gespräche führen, sehe ich, dass ihr irgendwie 20 Tools im Parallelbetrieb habt, dass ihr neue Sachen testet. Wie findet ihr die Zeit oder wie habt ihr ein Konzept entwickelt, neue Produkte zu scouten, anzugucken, zu testen? Kannst du uns da ein bisschen durchführen, wie ihr das so die Anbahnung macht und wie ihr so die Entscheidung trefft?
Das ist ja auch einer der großen Pluspunkte oder die großen Vorteile, die wir für uns entschieden haben, dass ich und mein Partner, der Bernd Steinhöfer, uns zum 1.4.23 zusammengeschlossen haben zu einer Gemeinschaftspraxis, dass ich mich da einfach mehr um diese Themen kümmern kann. Also dass ich irgendwie 40%, 60%, 70% teilweise mich um diese Themen eben kümmern kann und mich da engagieren kann. Dafür hält mir Bernd dann einfach bei anderen Themen den Rücken frei. Und wenn man dann in diese Themen eintaucht, sich in diesem Netzwerk-Bubble aufhält, kommt man ziemlich schnell zu den wichtigen Tools, die man identifiziert, die man natürlich auch ausprobieren möchte. Wie zum Beispiel Pennylane ja auch, wie wir über einen gemeinsamen Netzwerkpartner letztendlich vernetzt wurden, die dann kurz gesagt hat, hey, ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen, da passen wir, glaube ich, gut zueinander. Und man merkt dann einfach ziemlich schnell, Ist da Potenzial da? Haben die Verständnis für das, was wir eigentlich jetzt schon brauchen oder einfach, ja, einfach anbieten müssen? Und kann das die Dativ aktuell erbringen? Oft leider nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das große Ganze ist bei Dativ, glaube ich, verstanden, was wir da eigentlich brauchen die nächsten Jahre. Aber man muss einfach heute als junge, dynamisch innovative Kanzlei einfach vor Dativ sich die Tools anschauen und sie dann einfach einsetzen. Ja, viele Kanzleien scheuen das immer, weil sie dann einfach ganz klar immer sagen, da gibt es dann hinten den 303. oder 304. Mandanten, für den passt es überhaupt nicht. Das wird nicht funktionieren und deswegen brechen sie das ganze System ab. Deswegen sage ich, lass doch erstmal die, wo es funktioniert, ausprobieren und dann setzen wir das um. Ich entscheide das meistens in der ersten Abfolge selber. Ich rede mit den Gründern oft und das hilft mir unheimlich schnell auch einzuschätzen, ob so eine Lösung oder so ein Tool einfach auch für uns auch einen Vorteil bringt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Gründer, das Team, der das mir verkauft, ja, sagt, das kann das lösen, ich merke sofort, die verstehen, was das Problem ist. Die verstehen das Bedürfnis, dass wir das einfach nur nicht anwenden können. Dann bin ich total motiviert, das auch sofort auszuprobieren. Meistens beginnt dann auch nach einer kurzen Demo-Einführung direkt die Anwendung. Und wir geben dann regelmäßig Feedback. Und das Tolle an so jungen Tools wie Pennylane, ich sage jetzt mal Tabula oder GetMoss, die schnelle Reaktionszeit auf Probleme oder Sachen, die nicht optimal laufen, die werden dann sofort umgesetzt und wir können die wieder super weiterverarbeiten. Und glaube ich, ist auch eine gute Win-Win-Situation, so eine Lösung vor Dativ auch super effizient und schnell zu entwickeln.
Wenn wir nochmal auf das Tool-Testing selber gehen, habt ihr ein dediziertes Team, die dir dann empowerst, das spezifische Produkt auszuführen? Sind das immer die gleichen oder ist es je nach Tool ein anderer Mitarbeiter bei euch?
Es ist je nach Tool ein bisschen ein anderes Team. Ich bin immer mit in dem Team. Auch ab bis in dem Lead. Und es gibt dann noch einen, der eigentlich mit mir das gemeinsam macht. Und dann gibt es je nachdem, ob wir jetzt im Lohnbereich sind, ob wir im FIBO-Bereich sind oder in einem Orga-Tool sind, noch mal ein paar andere Teammitglieder. Aber im Endeffekt sind es 3 bis 4 feste Teammitglieder, mit denen ich das gemeinsam mache. Und die können es auch immer kaum erwarten. Neu, toll. Und ich bekomme dann auch mal super Feedback eigentlich, was durchweg positiv ist. Da entwickelt man dann auch schon mal ziemlich schnell innerhalb der Kanzlei auch ein FOMO-Moment bei allen anderen Mitarbeitern in der Kanzlei, weil die dann auch sagen, hey, wann können wir es dann auch mal ausprobieren? Und die sagen halt meistens, lass es erstmal testen. Wir müssen dem System auch erstmal ein paar Monate einfach mal auch geben. Und dann kommt dann eigentlich der Rollout. Wir sagen, okay, dieses Vorsystem kann ich mir jetzt vorstellen, das rollen wir jetzt auf 100 Mandate aus.
Dann hatte ich einen Artikel auf LinkedIn gelesen von Sebastian Pollmanns, der hat so ein bisschen über KI und das Tooling gesprochen, dass es sich im Endeffekt erstmal einfach anhört und Plug and Play ist, wenn man diese KI-Tools einbaut. Aber dann hat er darauf verwiesen, dass es halt nicht so ist. Jede Kanzlei hat eine andere Größe, jede Kanzlei hat eigene Prozesse. Die Datenqualität ist oft nicht die gleiche, je nachdem, wo man das implementiert und an welcher Stelle man das einfügt. Kannst du das bestätigen? Wie ist das bei euch, wenn ihr Tools einfügt? Passen die mal direkt oder müsst ihr da schon eine gute Due Diligence machen?
Ja, guter Beitrag. Den habe ich selber auch gelesen. Ich folge ihm auch auf LinkedIn und kann das nur genau 1:1 bestätigen. Also es gibt sich sehr schnell die Möglichkeit, Kontakt mit jemandem zu treten, der ein Tool gebaut hat. Und es klingt immer super schnell. Onboarding, zack, zack, ist das implementiert. Das mag technisch möglich sein, aber auf unserer Seite das wirklich dann umzusetzen, ist dann nicht so einfach, sondern geht dann schon auch. Man muss die Mitarbeiter abholen. Man muss die Mandanten identifizieren, wer kommt da also auch in Frage, weil wir haben ja auch unsere Prozesse, sag ich mal, voll auf Dativ und pickt man sich dann einfach Stück für Stück ein paar Unternehmen auch raus, die da vielleicht super auf dieses Tool passen. Und ja, bis das halt bei denen dann auch läuft und das Onboarding abgeschlossen ist, ist dann schon auch echt zeitintensiv. Und ja, das macht man dann eigentlich neben seiner hauptoperativen Arbeit und das ist ja auch der große Punkt, den viele Kanzleien aber nicht mehr schaffen, sich die Zeit für solche Themen zu nehmen, auch mal ein Tool rauszupicken und sagen, das ist vielversprechend, ich probiere es aus, was am Ende vielleicht dann nicht die gewünschte Lösung ist, weil es nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, kann auch passieren. Ja. Es ist nicht alles ist automatisch erfolgreich, nur weil das Label KI draufsteht.
Und gibt es so eine Go-No-Go-Entscheidung? Ich meine, du hast einer gesagt am Anfang, okay, wenn es direkt nicht funktioniert oder wenn die Lösung nicht voll und kommen ist und du schon viele Fehler siehst, fangt ihr gar nicht erst an. Aber manchmal muss man ja wirklich diese 4, 6, 8 Wochen ein Tool testen, dass man wirklich über den Berg kommt und manchmal ist es noch schwierig, die Mitarbeiter zu schulen. Wie macht ihr das? Wann entscheidet ihr, dass ihr erstmal nicht weitergeht?
Also wenn es so große Schwierigkeiten eigentlich schon sind, überhaupt zu erkennen, habe ich da eigentlich mehr Qualität? Und vor allem, wie kann ich dann auch die Lösung denn kontrollieren? Also gibt es da für mich überhaupt noch eine Möglichkeit zu sagen, was macht ihr da eigentlich im Hintergrund? Also wir haben uns dann auch mal ein Tool angeschaut, wo dann einfach irgendwas verbucht wird, ja, auch mit einem Beleg verknüpft wird, aber ich eigentlich überhaupt nicht sehe, wo war der unsicher, wo muss der Mensch eigentlich zuarbeiten, hat er das erkannt, hat er das nicht erkannt. Das fällt für mich aktuell oft dann noch raus, weil ich sage, ich muss einfach für mich eine wichtige, hohe Qualität sehen. Wenn sie zum Beispiel zu 20-30% am Anfang funktioniert, automatisiert, dann kann ich damit leben, dann wird das ja schnell besser. Aber wenn von Anfang an so das Bauchgefühl nicht stimmt, das ist zu kompliziert und ich kann, wenn ich das selber mir nicht verkaufen kann, dann kann ich es keinem Mandanten verkaufen und keinem Mitarbeiter. Also es ist auch echt viel Bauchgefühl und es ist dann auch oft einfach, man merkt, ob da ein Gründer im Hintergrund ist, der vielleicht selber in unserer Branche schon mal gearbeitet hat. Und man merkt es sofort, wenn einer nicht aus unserem Hintergrund kommt, dass er vielleicht eine Lösung, ja, wie soll ich es jetzt nett formulieren, eine Lösung bringt für ein Problem, was wir nicht haben.
Ja.
Vielleicht kann man es so ganz einfach ausdrücken.
Okay, und dann sagst du, Tools sind quasi Tech-Tools, KI-Tools, Einführung, Begutachtung sind Chefsache. Oder glaubst du auch, dass du es irgendwann an einen IT-Beauftragten in deiner Kanzlei auslagerst?
Kann ich mir gerade schwer vorstellen. Also ich glaube, in so einer Größe, wie wir aufgestellt sind, ich kenne jeden Mandanten eigentlich persönlich und auch, glaube ich, Mitarbeiter, das schon auf Chefsache sehen, der die Strategie und den Weitblick einfach dann schon auch für sie hat. Wohin muss er das Schiff steuern? Wir sprechen ja außerhalb der Kanzlei mit ganz vielen Menschen auf Konferenzen, auf Netzwerkveranstaltungen. Und ja, diese Erfahrung und Expertise, die bringe ich natürlich in meiner Kanzlei mit. Und ja, die kann ich aktuell nicht von den Mitarbeitern erwarten. Irgendwann vielleicht. Vielleicht muss es auch mal so sein, weil man kann ja auch nicht als Chef immer alles selber machen. Aber in dem Bereich würde ich jetzt auf mich persönlich, auf unsere Kanzlei, auf jeden Fall ganz klar unterschreiben, dass es Chef-Chef-Arbeit ist. Und ich gebe die Tools vor, die wir ausprobieren.
Ja, okay, spannend. Und dann sag mal, wenn neue Mandanten zu euch kommen, ihr habt ja jetzt ein digitales Korsett quasi, wie ihr euch das vorstellt, mit dem Mandanten zu arbeiten. Kommen Mandanten unvorbereitet und finden es dann eher spannend, wie sie mit euch zusammenarbeiten können? Oder sind manche so von ihren Prozessen überzeugt und versuchen, so nochmal eine Kiste Papier zu bringen? Wie macht ihr da das Onboarding und kind of, das müsst ihr wahrscheinlich auch ein bisschen erklären?
Also ich glaube, die Kiste Papier traut sich bei uns keiner mehr. Das merken die meistens ziemlich schnell nach den ersten Minuten Gespräch mit uns, dass wir das nicht mehr abnehmen. Aber wir sprechen eigentlich auch inzwischen die meiste Zeit eigentlich nur über Mandanten, die selber weiterempfohlen werden von anderen Mandanten. Und genau wie in dieser Expertise, die ich vorhin schon erwähnte, diese digitale Zusammenarbeit, die automatisierte Zusammenarbeit ist überhaupt Grundvoraussetzung, dass sie sich auch bei uns melden und sind dann eigentlich mega schnell erleichtert. Ah, endlich habe ich einen Steuerberater, der das versteht, der mich da unterstützt bei den Schnittstellen. Also ob das wie bei E-Commerce ist immer ein Riesenthema. Die haben einen Online-Shop, die haben einen Payment-Dienstleister dahinter und so weiter. Ja? Und da musst du halt einmal die Schnittstellen sauber einrichten, das Setup setzen, damit die dann auch danach erfolgreich skalieren können und du dir halt nicht nach einem Jahr Gedanken machen musst, hey, wir kommen mit der händischen Arbeit nicht hinterher. Und das setzen wir auch für unser Standard. Es gibt bei uns schon seit 1.1.24 kein Neumandat mehr, was nicht komplett digital arbeitet. Und wir geben denen auch bestimmte Rahmenverträge, haben wir auch im Einsatz. Da gibt es auch Vorsysteme im Lohn, aber auch Vorsysteme in der FIBU, bestimmte Strukturen vor. Diese müssen sie so nutzen, wie wir das sagen, weil wir am Ende überzeugt sind, nur so können die auch am meisten davon profitieren. Und sind auch dankbar dafür, dass wir das so streng umsetzen, weil das eigentlich alle suchen, die bei uns anfragen. Genau so eine Kanzlei, die sie da einfach auf ein anderes Level hebt bei der Digitalisierung.
Und geht es schnell, mit dem Mandanten ins Gespräch zu kommen und diese Prozesse anzupassen? So vom ersten Gespräch bis zum, die Tools sind irgendwie connected und die Zusammenarbeit funktioniert und die Belege kommen rein. Dauert das 4 Wochen, 8 Wochen? Wann würdest du sagen, ist so dieser Rhythmus von einer Anbahnung erreicht, dass das gute Zusammenarbeit mit dem Mandanten klappt?
Das ist wirklich super schnell geworden. Also vom Kennenlernen bis, ja, die ganzen ersten Fragen beantwortet sind. Das gibt es vielleicht 2 bis maximal 3 Calls oder persönliche Gespräche, wo dann auch die Entscheidung klar getroffen wird. Wir wollen bei SSP Mandant werden. Und in den vorherigen Gesprächen ist auch klar kommuniziert, wie dann auch das Onboarding funktioniert, mit welchen Vorsystemen oder auf Dativ. Und dann gibt es einen Onboarding-Termin. Da werden dann alle diese Plattformen, diese Tools umgesetzt und danach kann der Mandant perfekt damit arbeiten. Das machen wir auch wirklich persönlich. Also das ist auch, glaube ich, wichtig, dass der Mandant einmal zu uns in die Kanzlei kommt oder einmal im Teams-Call persönlich mit uns sitzt und wir das mit ihm gemeinsam einrichten, damit er dann am Ende auch das Gefühl hat, perfekt, das funktioniert. so habe ich mir das vorgestellt, hier vermisse ich noch irgendwas, dann müssen wir noch irgendwas ergänzen. Und hat dann einfach ein gutes Gefühl, wenn er sagt, er startet in diese Partnerschaft mit uns, dass er da auf einem perfekten Setup ist.
Ja, okay. Und spannend, ich meine, ihr seid ja jetzt voll digital, die Buchhaltung wird immer weiter automatisiert. Ihr seid ja quasi die Vorreiter, die manuelle Arbeit immer weiter automatisieren werden. Wie siehst du die Zukunft der Steuerberatung? Wie wird sich das in den nächsten 2 Jahren mit KI, mit den ganzen Systemen entwickeln? Seid ihr dann noch mehr Berater, wie ihr jetzt schon proaktiv seid?
Es wird 2 Möglichkeiten geben für mich persönlich. Also das eine ist, dass ich unheimlich Potenzial sehe, so viel schneller zu sein und auch so viel schneller zu werden. Auch meine Mitarbeiter, die dadurch unfassbar viele Kapazitäten bekommen für Mandanten, die sie sehr gut dann für andere Themen einsetzen können. Ich will eigentlich die nächst kurzfristig hin zu einer Echtzeitbuchhaltung. Also die Belege müssen reinkommen. Das wird dann auch beschleunigt durch die E-Rechnung, die dann endlich verpflichtend eingeführt wird, dass da nochmal eine ganz andere Dynamik reinkommt in das Thema, dass eigentlich in dem Moment, wo der Beleg fakturiert wird, da landen ja diese Belege über Light-IDs in E-Rechnungsplattformen und werden dann eigentlich direkt weiterverarbeitet, sodass dann auch zum ersten Mal, eigentlich seit ich in diesem Berufsstand arbeite, wahrscheinlich es dahingehen wird, dass es eine Echtzeitbuchhaltung sein kann. Also dass 99% oder vielleicht 90% aller Standardfälle abgebildet sind, durch KI-Workflows abgebildet werden und verbucht sind und die Mitarbeiter im Endeffekt in der Kanzlei nur noch ein Dashboard haben und sehen die letzten 10%, wo sie eingreifen müssen. Und dadurch hat zum ersten Mal der Mandant eigentlich die Möglichkeit, sich auf unsere Werte zu verlassen und er mit diesen Werten steuern kann. Wir geben ihm die Möglichkeit, innerhalb von ein paar Tagen zu sehen, wie war meine Periode, wie war mein Monat, wie ist meine Liquidität. Aktuell ist es immer noch zu oft so, dass es halt die Frist für die Umsatzsteuervormeldung gibt und dann bekommt der Mandant eigentlich 2 Monate alte Auswertungen. Egal welche Auswertung es am Ende ist, sie sind veraltet und die wenigsten können eigentlich damit arbeiten, wenn sie es müssten, sondern die haben dann ihre eigenen Tools, ja, um wahrscheinlich dann damit zu steuern. Und das ist, glaube ich, der größte Hebel noch, den wir haben, dass wir da noch gar nicht sind, so schnell eigentlich zu beraten, weil wir einfach auf die Daten warten, bis die verbucht sind. Das ist halt einfach immer noch nicht schnell genug. Und deswegen sofort starten mit Tools, die das einfach schneller beschleunigen und schneller umsetzen lassen, ist alles andere Zeitverschwendung.
Und wie bereitet ihr euch auf diese beratungsintensive Zeit vor, die diese Echtzeitbuchhaltung mit sich bringen wird? Macht ihr noch Schulungen? Sind die Mitarbeiter tiefer in fachlichen Themen drin, dass die irgendwie bestimmte Anomalien erkennen oder wenn Liquiditätsüberschuss da ist, proaktiv Kunden anrufen?
Ja, das ist, glaube ich, das stellt sich jeder Kanzleienhaber die Frage, der an meiner Stelle ist, weil auch Mitarbeiter sich verändern müssen und transformieren müssen. Also die Stellenbeschreibung für einen Steuerfachangestellte oder einen Steuerfachangestellten heute, was ist heute, 26 und vielleicht schon 2030 wird sich komplett verändern, weil einfach doch so viele Standardaufgaben wegfallen und dann müssen sie sich auch entwickeln. Sie müssen ein Controller werden, sie müssen mit KI-Tools arbeiten können, sie müssen mit technischen Problemen zurechtkommen und da müssen sich ganz viele Kollegen einfach noch transformieren, weil das kommt halt nicht durch, ich probiere es mal ein bisschen aus, da muss man sich einfach dafür interessieren. Und ich glaube, unsere Mitarbeiter bei uns oder auch viele Kollegen zeigen die Möglichkeit auch auf unseren Mitarbeitern, ihr habt da eine riesen Chance, euch weiterzuentwickeln in einem Bereich, der wahrscheinlich, es gibt kaum eine Branche, die so von KI profitiert wie wir. Also wir wollen ja alle mitnehmen und das bin ich auch sicher, dass wir das können. Aber ein bisschen muss auch der Mitarbeiter natürlich versuchen, sich auf diese Transformation einzustellen, um sich dann auch in anderen Punkten weiterzubilden.
Und glaubst du dann, dass es in bestimmten Bereichen Spezialisten, was Themen angeht, vielleicht ist dann ein Steuerberater, der sich perfekt bei Restaurants auskennt, ein Steuerberater, der sich perfekt für Krypto auskennt, weil man so in die Tiefe gehen muss für die Beratung, für die Firmen, weil alles andere ist ja automatisiert, dass man dann spezifisch auf bestimmten Fachthemen für verschiedene Richtungen oder Energiemarkt oder so konzentrieren muss oder da tiefer reingehen muss? Oder kann man immer noch ein breit gestreutes Portfolio machen? Wie viele Kanzleien haben ja jetzt immer noch, ziehen eigentlich so einen Umkreis von 50 Kilometer um ihre Kanzlei rum und nehmen alle Mandate, die kommen. Wird das auch in 2 Jahren so sein?
Ich glaube, in 2 Jahren wird es schon noch so sein. Also wenn ich jetzt mal allgemein spreche für alle Kanzleien, weil du hast halt einfach den großen Player Dativ und die Dativ macht auch zum größten Teil echt einen guten Job. Würde wahrscheinlich auch gern sich anders entwickeln aktuell, aber die Dativ kann nichts dafür. Es ist eine Genossenschaft, es gibt Vertreter, die reingewählt werden, die sich da auch ja letztendlich einbringen bei der Dativ, in welche Richtung geht die Entwicklung, was wird zuerst entwickelt, was wird priorisiert Und da ist die Dativ einfach abhängig von unseren Entscheidungen, unserer Vertreter, die da bei der Genossenschaft drin sitzen. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich als junger Steuerberater nicht zufriedenstellend, weil halt da doch zu viele Vertreter drin sitzen, die vielleicht selber keine digitale Kanzlei führen, ja, oder verantworten. Kann man ja vielleicht mal sagen, ja, der Durchschnittssteuerberater ist wahrscheinlich irgendwie Ende 50. Und das ist auch bekannt, die Statistik von der Dativ, dass 66% aller Steuerkanzleien in Deutschland, die jetzt mit Dativ arbeiten, ich glaube, das sind so ungefähr 40.000, 45.000 Kanzleien, haben 66% der Kanzleien maximal 5 digitale Mandate. So, also das ist ein heftiger Durchschnitt, der eigentlich noch lange nicht auf dem Niveau eigentlich ist, wo man vielleicht sein könnte, ob man das will oder nicht muss, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber natürlich haben wir auch eine große Anzahl an Kollegen, die vielleicht das jetzt nicht so pusht wie bis in die jüngere Generation. Und deswegen kann man auch nicht immer alles auf die Daten schieben. Die würden wahrscheinlich mehr können, aber am Ende entscheiden, rechtfertigen muss sich die Daten in der Verantwortung auch vor den Mitgliedern, der Genossen, ja, wie sie so schön heißen.
Und werden die gewählt oder kann man
die nicht gewählt, durchwechseln?
Ja. Ah, okay.
Die werden gewählt, ja.
Und hast du schon mal aufgestellt,
Herr Daniel? Ja, noch nicht. Vielleicht, das habe ich letzte Woche auch mit ein paar Kollegen diskutiert, vielleicht müssten wir uns mal aufstellen lassen. Aber man muss ja im Endeffekt auch ein paar Gremien vorher, glaube ich, auch schon durchlaufen haben, sich bei ein bisschen Verbänden engagieren. Ich glaube, teilweise auch bei der Steuerberater kann man engagieren, dass man da überhaupt qualifiziert wird, sich da aufstellen zu lassen. Also es ist halt doch sehr, sehr, ja, lange Strukturen, die da schon herrschen.
Dann lass uns nochmal auf die Tools zurückkommen, die ihr testet. Ihr habt ja 20 plus, 30 plus Tools getestet. Manche sind noch im Aufbau, manche ein bisschen ausgereifter. Was meinst du, wo diese ganzen Tools in 2 Jahren stehen oder wie weit sind die jetzt schon ausgereift, dass sie wirklich Produktionsreife haben?
Sie haben ein Riesenpotenzial, Produktionsreife zu haben. Nur ich glaube, dass nicht alle Tools alles lösen wollen und nicht können. Also es gibt ja am Ende die große Date, wo ja am Ende über Schnittstellen, ja, sag ich mal, die Rechnungslegung stattfindet, die Bilanzierung stattfindet, die Erklärungen erstellt werden. Da wollen viele Vorsysteme eher überhaupt nicht hin. Sie wollen gezielt Sachen besser machen, die DATEV aktuell vielleicht noch nicht so optimal hinbekommt, um sie auf dem heutigen KI-Level, sage ich mal, auch mega schnell umzusetzen. Aber so die richtige, komplette Lösung, also wenn du mich so fragst, was wäre denn das? Also was ja überhaupt noch nicht so wirklich verbreitet ist in unseren Kanzleien, ist ja wirklich so der interne KI-Automatisierungsworkflow, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben ja auch so viele Prozesse auf unserer Seite, wo KI so viel Effizienz reinbringen könnte. Nimm das Beispiel, der Steuerbescheid kommt vom Finanzamt. Ja, da kommt inzwischen auch digital über ein digitales Postfach. Jetzt kann es nicht irgendwie direkt gematcht werden mit der Berechnungsliste. Das hatten wir damals berechnet. Und dann erkennt die KI sofort, da ist Übereinstimmung, Steuererklärung und Bescheid stimmt überein. Dann wird automatisch der Bescheid abgelegt und wird automatisch eine E-Mail erzeugt, um dem Mandanten auch den Bescheid gegenüber zu kommunizieren. Und dann ist der Prozess eigentlich fertig, ohne dass ihn ein Mensch anschauen muss. Das ist auch auf unserer Seite. Wir reden ja jetzt viel von den Tools auch eigentlich auf Mandantenseite. Wie kann der Mandant Sachen bereitstellen, die wir dann automatisiert weiterverarbeiten? Aber wir haben ja intern auch so viel Potenzial, Lösungen so viel schneller zu verarbeiten, die auch wieder hier auf unserer Seite Kapazitäten frei werden lassen.
Das heißt, so ein bisschen Kanzleimanagement, dass man da in dem Bereich noch ein paar Tools entwickeln könnte, die euch...
Ja, wenn du mich fragst, der perfekte Prozess wäre eigentlich, dass es so eine Art KI-Agenten gibt in der Kanzlei, die einfach auch die Postfächer durchsuchen, die bestimmte Fristen im Auge haben, wo automatisch Mandanten informiert werden, Sachen von Mandanten angefordert werden und halt diese Standardaufgaben auch auf unserer Seite intern einfach so im Hintergrund automatisch erledigen lassen.
Dann hatte ich gesehen, dass ihr bei Kanzleipakt beigetreten seid. Finde ich total spannend. Es gibt ja verschiedene Steuerverbände, privat organisierte Organisationen. Wie kam es dazu? Wieso habt ihr euch für Kanzleipakt entschieden? Kanntet ihr die Leute vorher schon?
Wir haben uns für Kanzleipakt entschieden. Als Antwort eigentlich darauf, die wir uns als Frage selber gestellt haben, ein Jahr davor, schließen wir uns PE-finanzierten Kanzleien an. Haben wir eigentlich vor einem Jahr schon gesagt, wir bräuchten eigentlich eher Mitstreiter, die das gleiche Setup wie wir haben, die gleiche Vision haben wie wir und zusammen eigentlich solche tollen KI-Lösungen zusammen entwickeln können und sich vielleicht auch die Kosten dafür teilen können. Und ein halbes Jahr später haben wir dann über unser Netzwerk in den Carsten und den Ulf von Kanzleipakt kennengelernt und haben dann gesagt, hey, genau das ist eigentlich, was wir brauchen. Wir müssen uns nicht gesellschaftsrechtlich mit anderen Partnerschaften zusammenschließen und alles zusammen machen. Wir wollen ja eigentlich nur diesen großen, wichtigen Teil zusammen machen und jeder hat ja seine Kanzlei trotzdem gut im Griff. Und das war auch, jetzt rückblickend, die beste Entscheidung überhaupt, die Geschwindigkeit im Kanzleipakt, wie dort Lösungen zusammen erarbeitet werden, mit der Riesenexpertise von Carsten und Ulf vor allem, die uns da, glaube ich, eine riesen Möglichkeit geben, unsere Kanzlei auf ein anderes Level zu bringen.
Okay, und wie spannend. Und wie ist das, wenn ihr ab und zu Workshops organisiert oder trifft man sich alle 2 Wochen in einem bilateralen Call, um Probleme und Herausforderungen durchzuführen?
Ja, genau. Und es ist einmal im Monat mindestens. Viele Themen sind dann auch, alle 2 Wochen finden da Calls statt, so meistens 90 Minuten, wo auch Produktentwicklungsstände dann einfach auch präsentiert werden, wo man sich aber auch noch beteiligen kann. Aber da geht es um echt tolle, große Lösungen, die wir als Kanzlei, ja, da sind auch ein bisschen größere Kanzleien auch dabei mit mehr Mitarbeitern wie wir, aber das auch technisch, sage ich mal, auf meinem Level, wo ich verstehe, gar nicht mehr bringen können. Ja, und die haben da einfach Leute im Hintergrund, die mitarbeiten. Da staune ich selber, wie schnell das funktioniert und was sie da im Hintergrund eigentlich für uns versuchen zu bauen und auch schon bauen, wo wir dann extrem profitieren können als Mitglieder des Kanzleipakts. Und auch der interaktive Austausch eigentlich festzustellen, da sind eigentlich die Kanzleien, die für mich mit am innovativsten in ganz Deutschland sind, die eigentlich hier zusammenarbeiten. Auch das ist ein riesengroßer Vorteil vom Kanzleipakt für mich.
Cool, dann lass uns zur Lightning Round kommen. Das sind ja die 5 Fragen, die wir allen Teilnehmern stellen. Die erste geht immer über Steuerrecht. Was würdest du im Steuerrecht im Deutschen ändern, wenn du schnippen könntest und es wäre geändert?
Es gibt keine Betriebsprüfungen mehr vom Finanzamt.
Aber sind die, weil es nervig, weil sie so spät kommen, nach 3 Jahren? Oder ist es einfach ein anstrengender Prozess
generell? Aus vielerlei Hinsichten nervig. Also du hast vollkommen recht, sie kommen Jahre später, um Sachverhalte aus der Vergangenheit zu überprüfen. Es ist auch einfach die Härte. Mandanten sind da extrem nervös und es ist sofort auch eine Vertrauensprobe zwischen Steuerberater und Mandant, weil natürlich der Mandant ja oft zu Recht auch sagt, ja, ich habe doch einen Steuerberater, warum gibt es denn jetzt Probleme später? Da geht es dann auch wieder her, das hast du nicht sauber geliefert, da mussten wir aber trotzdem hier fertigstellen, großer Zeitdruck. Und es hält brutal auf, diese Prüfungen gehen teilweise über Monate, Jahre und hemmen schon ganz schön den Kanzleibetrieb auch. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wenn es die nicht mehr gäbe, wir sind ja alle Steuerberater, sind die Organe der Rechtspflege und haben ja auch die Expertise und den Anspruch, alles perfekt richtig zu machen. Und es gibt immer Ausnahmen, aber ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn das nicht mehr passieren würde, dass meine Mandanten geprüft werden.
Von anderen Steuerberatern gehört es zumindest nach einem Jahr Schluss, wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, die Prüfung zu organisieren, weil dann weiß man ungefähr, was noch verbucht worden ist und so, genau.
Gut. Das ist ja auch die KI ermöglicht uns ja vielleicht auch noch mehr Qualität, dass dann überhaupt gar keine Prüfungen mehr in der Dimension notwendig werden, wie wir sie heute kennen.
Habe ich auch schon mal gehört, dass dann die KI vom Finanzamt gegen die KI von der Steuerberatung und dann können die sich das auskaspern.
Ach, das stelle ich mir witzig vor. Gerade auf Seiten vom Finanzamt. Das kann noch ein bisschen dauern.
Und dann 2. Frage. Was hörst du oder liest du gerade? Newsletter, Podcast, Buch, irgendwas, was du der Hörerschaft empfehlen kannst?
Ich muss gestehen, für ein Buch habe ich gerade persönlich wenig Zeit. Ich habe ja noch 2 kleine Kinder, 2 und 4 Jahre und die Kanzlei nimmt mich da schon sehr umfassend ein. Wenn ich lese, lese ich eigentlich Artikel, die mich interessieren, die schon sehr KI geprägt sind. Podcasts, ja, OMR-Podcasts höre ich immer ganz gern rein, um einfach mal auch andere Unternehmer zu hören, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut haben. Finde ich immer super spannend. Höre ich auch gern ab und zu während der Fahrt einfach mal rein, um mal wegzukommen von steuerlichen Gedanken. Aber alles, was mich interessiert, ich bin sehr neugierig und mich befriedigt es sehr, dass ich nichts verpasse in meiner Bubble. Kommt ein neues Tool, wer hat es schon probiert, wer spricht gerade mit wem. Das ist das, was mich eigentlich mega fasziniert und da will ich eigentlich überall dabei sein. Bin so ein FOMO-Mensch.
Ja, dann erzählen wir doch mal über ein Tool, dass die 3. Frage, was für ein Tool du privat nutzt oder auch geschäftlich nutzt, was dich in letzter Zeit wirklich beeindruckt hast oder was du wirklich tagtäglich gerne nutzt?
Also was ich tagtäglich gerne nutze, sind wirklich, ich spiele selber unheimlich gerne mit allen möglichen KI-Lösungen direkt am Handy rum, um sofort auch den Mehrwert von jeder Lösung zu erkennen. Das ist mal Perplexity, ein bisschen mehr, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr Claude, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr ChatGPT und spreche auch mit Gründern, die auch eine KI-Plattform bauen, die dann datenschutzkonform sein kann, Da kann man mit einem Regler genau sagen, ist es in der EU gehostet oder nicht. Man kann alle Sprachmodelle ausprobieren. Das ist so, was ich eigentlich alles gerade ausprobiere. Also wahrscheinlich ist jeden Tag so viel KI in meinem Leben.
Okay.
Ja, es ist schön. Also ich, auch meine Frau hat sich jetzt mehr oder weniger als Ärztin niedergelassen und hat auch jetzt nach unserem zweiten Kind erst mal wieder angefangen zu arbeiten und hat dann auch sofort den Einstieg mit KI ausgenutzt. Und was sie da für Ergebnisse auch in ihrem Bereich erzielt hat, wie kann man eine Praxis aufbauen, welche Behandlungen kann man anbieten, wie kann eine Website ausschauen. Es ist so toll, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es einfach alles auf ein anderes Level hebt in kürzerer Zeit.
Ja, ich glaube dann im Health-Ärztebereich auf jeden Fall auch, ne, was die Analyse deiner Gene und so angeht, was man da in einer Art und Weise schnell spiegeln kann, ist wirklich schon spannend.
Die haben ja auch das Riesenthema, ja, sag ich mal, Datenschutz und ärztliche Verschwiegenheit. Genauso anspruchsvoll eigentlich wie in unserem Bereich, dass da ja alles mit den Daten, da darf nichts passieren. Aber auch die Ärzte sind ja mal vom Berufsstand, glaube ich, sehr ähnlich wie wir aufgestellt. Es gibt halt einfach viele, viele ältere Kollegen, die halt einfach den Fokus nicht mehr auf diese Themen haben. Und da kommt einfach eine Generation von jungen Unternehmern in den Markt, die das auf einem ganz anderen Level einfach machen wollen und müssen.
Okay, spannend. Und dann sag mir mal dein Lebensmotto, irgendwas, was dich vorantreibt.
Mein Lebensmotto war immer schon, das hat mich schon seit vielen Jahren geprägt, ist auf dem Weg mit Studium, berufsbegleitend studiert, auf dem Weg zum Steuerberaterexamen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, einfach zu sagen, ich habe keine Lust mehr, mir ist das alles zu viel, es ist einfach zu anstrengend. Und dann aber zu sagen, nee, ich ziehe jetzt einfach durch, ich habe jetzt einfach eine Lage, wo es einfach nicht nur Spaß macht. Das kennt, glaube ich, jeder, aber ich glaube, hinten raus, wenn man dann zurückblickt, sieht man eigentlich, dass man immer vorankommt und eigentlich auch stolz ist und glücklich ist, was man eigentlich geschafft hat. Das ist so ein richtiges Zitat der Lebensmotto, habe ich eigentlich nicht. Ich bin eher so durchziehen, nicht jammern, einfach machen. Ja, wenn wer nicht probiert, der gewinnt nicht. Man kann nicht immer 100% am Ende wissen, ob es gut wird, aber wer sich nicht auf den Weg macht, hat verloren.
Ja, das stimmt. Wer stehen bleibt, der verliert. Ne? Und als letztes, Sebastian, privat, wo gehst du gerne in Urlaub? Wo nimmst du deine Familie mit? Mit kleinen Kindern ist man ja, kann man immer noch unabhängig von den Schulferien verreisen. Aber genau, wo fahrt ihr gerne hin?
Also wenn es ein bisschen weiter weg geht, sind wir super gerne in Griechenland. Wir haben da eine Insel, die heißt Paros. Da sind wir jedes Jahr immer mindestens 2 Wochen, einmal im Sommer. Und da kennen wir uns schon super gut aus und kennen unsere Spots, wo wir uns richtig wohlfühlen, wo wir Kraft tanken können, wo auch die Kinder sich schon gut auskennen. Wo gibt es die besten Wellen an welchem Strand? Wo gibt es den besten Kaffee? Mit einem Jeep offen, Cabrio-Dach aufmachen. Sommersonne entgegenfahren, Wind bläst, wir hören laute Musik mit den Kindern, das gibt mir richtig viel Kraft. Und ab und zu gibt es auch Möglichkeiten, meiner Frau noch mal ein bisschen zu zweit kurzfristig zu entspannen. Wenn meine Eltern die Kinder mal ein Wochenende nehmen, dann sind wir Richtung Garmisch, Voralpenland. Da haben wir so ein Hotel, wo wir einfach komplett runterkommen und die Akkus aufladen können.
Ja, cool.
Und dann aber ohne Handy und ohne
Ohne
KI-Research.
Handy, wirklich.
Ja, meine Frau ist da streng.
Ja, finde ich gut. Ist ja auch Ärztin, muss ja auch
Sie ist,
aufpassen, dass man gesund bleibt.
ja, sonst dabbelt man ja wieder den ganzen Tag am Handy. Man soll die gute Aussicht genießen und die Ruhe.
Cool. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Hat mich sehr gefreut.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, toller Podcast übrigens, tolles Format. Ich höre schon länger gerne rein und umso happier bin ich, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne.